mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so fern und hörst meine Hilferufe nicht? Jeden Tag rufe ich zu dir, mein Gott, doch du antwortest nicht. Jede Nacht schreie ich zu dir, doch ich finde keine Ruhe. Und doch bist du heilig. Israel lobt dich mit seinen Liedern. Unsere Vorfahren haben dir vertraut und da hast du sie befreit. Du hast ihre Hilferufe gehört und sie gerettet. Sie haben dir vertraut und wurden nicht enttäuscht. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ich werde von allen ausgelacht und verachtet. Wer mich sieht, macht sich über mich lustig, lacht höhnisch, schüttelt den Kopf. Ist das der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt? Dann soll der Herr ihn doch retten. Wenn der Herr ihn so sehr liebt, soll er ihn auch befreien. Du hast mich sicher aus dem Mutterleib geholt und mich gelehrt, dir zu vertrauen, als ich noch ein kleines Kind war. Seit meiner Geburt bist du mein einziger Halt und mein Gott seit Beginn meines Lebens. Entferne dich jetzt nicht von mir, denn die Not ist nah und keiner ist da, der mir hilft. Meine Feinde umringen mich wie eine Herde Stiere, wie wilde Stiere umzingeln sie mich. Wie ein brüllender Löwe greifen sie ihre Beute an und kommen mit aufgerissenem Maul auf mich zu. Mein Leben ist ausgeschüttet wie Wasser und meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Innern wie zerschmolzenes Wachs. Mein Körper ist ausgetrocknet wie eine Scherbe aus Ton. Meine Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gestoßen und wie tot liegen lassen. Wie ein Rudel Hunde umkreisen mich meine Feinde und eine Rotte vom Bösen treibt mich in die Enge. Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. Alle meine Knochen kann ich zählen. Meine Gegner sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich auf und würfeln um mein Gewand. Aber du, Herr, entferne dich nicht von mir. Du bist meine Stärke. Komm mir schnell zu Hilfe. Rette mich von dem gewaltsamen Tod und beschütze mein kostbares Leben vor diesen Hunden. Entreiße mich aus dem Rachen des Löwen und rette mich vor den Hörnern dieser wilden Stiere. Du hast mich erhört. Meinen Brüdern will ich deinen Namen verkünden und dich vor der ganzen Gemeinde ehren. Lobt den Herrn, alle, die ihn fürchten, ehrt ihn, ihr Nachkommen Jakobs. Erweist ihm Ehrfurcht, ihr Nachkommen Israels. Denn er hat die Augen nicht vor dem Leid des Bedürftigen verschlossen. Er hat sich nicht abgewandt, sondern hat seine Hilferufe gehört. Dich will ich loben vor der ganzen Gemeinde und will meine Versprechen vor allen, die dich anbeten, erfüllen. Die Armen sollen essen und satt werden und alle, die den Herrn suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll für immer leben. Die ganze Erde wird den Herrn anerkennen und zu ihm zurückkehren. Die Menschen aller Völker werden sich vor ihm verneigen. Denn der Herr ist König und er herrscht über die Völker. Die Reichen der Erde werden ein Fest feiern und anbeten. Vor ihm werden sich alle Menschen verneigen, die geboren werden, um zu sterben. Kommende Generationen werden ihm dienen. Ihnen wird man vom Herrn erzählen. Wie gerecht er ist, das werden sie einem Volk berichten, das erst noch entsteht, denn er hat gehandelt.
Verbirg dich nicht vor mir. Erhöre mich bald, denn meine Angst ist groß. Komm und rette mich. Befreie mich von meinen Feinden. Du kennst die Beschimpfungen, die ich erdulde, den Hohn und den Spott, der über mich ergeht. Du kennst all meine Feinde und weißt, was sie gesagt haben. Ihre Beschimpfungen haben mir das Herz gebrochen. Ich bin verzweifelt. Wenn doch nur ein einziger Mitleid gezeigt hätte, wenn nur einer sich mir zugewandt und mich getröstet hätte. Stattdessen geben sie mir Gift zu essen, bieten mir Essig an, wenn ich durstig bin.
Sieh, mein Diener wird sein Ziel erreichen. Er wird sich erheben und emporgehoben werden. Er wird erhaben sein. Er war so entstellt, dass sein Aussehen kaum mehr dem eines Menschen glich, und viele waren entsetzt, als sie ihn sahen. Ebenso wird er viele Völker in Staunen versetzen. Seinetwegen werden Könige verstummen, denn sie sehen etwas, was ihnen nie zuvor verkündigt wurde. Sie nehmen etwas wahr, wovon sie noch nie gehört hatten. Wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wem wurde der mächtige Arm des Herrn offenbart? Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross. Er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Angesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen, und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Er wurde aus der Haft und dem Gericht genommen. Aber wen aus seinem Volk stimmte es nachdenklich, dass er aus den Lebenden gerissen und wegen der Vergehen meines Volks geschlagen wurde? Zwar wies man ihn ein Grab unter Sündern zu, doch er wurde in das Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war. Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben, und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er sich dann an dem, was er zu sehen bekommt, erfreuen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Diener Gerechtigkeit für viele erwirken, denn er wird ihre Sünde auf sich nehmen. Deshalb werde ich ihm seinen Anteil unter den Großen geben. Mit Mächtigen wird er Beute teilen, denn er hat sein Leben geopfert und sich zu den Sündern zählen lassen. Tatsächlich aber hat er die Sünde vieler getragen und ist für die Sünder eingetreten.
Ich sagte zu ihnen: Wenn ihr damit einverstanden seid, dann gebt mir meinen Lohn. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Da zahlten sie mir 30 Silberschekel als Lohn aus. Und der Herr sagte zu mir: Wirf sie den Schmelzern hin, diese großartige Summe, die ich ihnen wert war. Da nahm ich die 30 Silberschekel und warf sie den Schmelzern im Tempel des Herrn hin.
Und der Herr sagte zu mir: Wirf sie den Schmelzern hin, diese großartige Summe, die ich ihnen wert war. Da nahm ich die 30 Silberschekel und warf sie den Schmelzern im Tempel des Herrn hin. Doch hier an diesem Tisch sitzt schon der Mann, der mich verraten wird. Er sitzt unter uns wie ein Freund. Der Menschensohn muss zwar sterben, weil es Gott so bestimmt hat, doch wie schlimm wird es erst für den sein, der ihn verraten wird. Da begannen die Jünger einander zu fragen, wer von ihnen so etwas je tun würde. Simon, Simon, der Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durchsieben wie Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umgekehrt und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Petrus sagte, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar mit dir zu sterben. Doch Jesus entgegnete, Petrus, lass mich dir etwas sagen. Noch bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Da verließ Jesus zusammen mit seinen Jüngern den Raum und sie gingen wie gewohnt zum Ölberg. Dort forderte er sie auf, betet, damit ihr nicht in Versuchung erliegt. Er entfernte sich etwa einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leidens an mir vorübergehen, doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Da erschien ein Engel vom Herrn, vom Himmel und stärkte ihn. Aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Schließlich stand er auf und ging zu den Jüngern zurück, die erschöpft vor Kummer eingeschlafen waren. Warum schlaft ihr? Fragte er sie. Steht doch auf und betet, sonst wird die Versuchung euch überwältigen.
Er hatte noch nicht ausgeredet, da näherte sich eine Menschenmenge, angeführt von Judas, einem der 12 Jünger. Judas ging auf Jesus zu und begrüßte ihn mit einem Kuss. Aber Jesus sagte, Judas, wie kannst du den Menschensohn mit einem Kuss verraten? Als die anderen Jünger begriffen, was die Menge vorhatte, riefen sie, Herr, sollen wir kämpfen? Wir haben die Schwerter mitgebracht. Und einer von ihnen griff den Diener des hohen Priesters an und schlug ihm das rechte Ohr ab. Doch Jesus sagte, leistet keinen Widerstand mehr. Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Dann wandte er sich an die obersten Priester, die Befehlshaber der Tempelwache und die Anführer der Gruppe. Bin ich ein Schwerverbrecher? Fragte er, dass ihr mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet anrückt, um mich zu verhaften? Warum habt ihr mich nicht im Tempel verhaftet? Ich war doch jeden Tag dort. Aber dies ist eure Stunde, die Zeit, in der die Macht der Finsternis die Oberhand hat. Da verhafteten sie ihn und brachten ihn zum Haus des hohen Priesters. Petrus folgte in großem Abstand. Als die Wächter im Hof ein Feuer machten und sich ringsherum lagerten, setzte sich Petrus zu ihnen. Eine Dienerin bemerkte ihn im Schein des Feuers und beobachtete ihn. Schließlich sagte sie, dieser Mann war auch bei Jesus. Petrus leugnete es. Frau, sagte er, ich kenne den Mann überhaupt nicht. Nach einer Weile schaute ein anderer ihn an und meinte, du musst auch einer von ihnen sein. Petrus erwiderte, nein, Mann, das bin ich nicht. Etwa eine Stunde später bekräftigte ein anderer, du musst einer der Jünger von Jesus sein, er ist auch Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du redest. Und sobald er das gesagt hatte, krähte ein Hahn. In diesem Augenblick drehte der Herr sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich dieser an die Worte des Herrn. Bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Dann fingen die Wächter, die Jesus gefangen hielten, an, ihn zu verspotten und zu schlagen. Sie verbanden ihm die Augen. Dann schlugen sie ihn und fragten, »Nun, du Prophet, wer hat dich wohl gerade geschlagen?« Und sie beschimpften ihn.
Früh am nächsten Morgen versammelten sich die obersten Priester und die Ältesten des jüdischen Volkes noch einmal. Sie berieten, wie sie die römische Regierung dazu bringen konnten, Jesus zum Tode zu verurteilen. Sie fesselten ihn und brachten ihn zu Pilatus, dem römischen Statthalter. Als seinem Verräter Judas klar wurde, dass Jesus zu Tode verurteilt war, überfiel ihn tiefe Reue. Er wollte den obersten Priestern und Ältesten die 30 Silberstücke zurückgeben. Ich habe gesündigt, gestand er. Ich habe einen Unschuldigen verraten. Und sie fuhren ihn an. Was geht das uns an? Das ist deine Sache. Da warf Judas das Geld auf den Boden des Tempels, ging hinaus und erhängte sich. Ja, die obersten Priester hoben das Geld auf. Wir können es nicht zum Tempelschatz legen, sagten sie, denn es ist todbringendes Geld. Und nachdem sie eine Weile beraten hatten, beschlossen sie, den Acker des Töpfers davon zu kaufen und daraus einen Friedhof für Fremde zu machen. Deshalb heißt dieses Stück Land heute Blutacker. So erfüllte sich die Prophezeiung Jeremias. Sie nahmen die 30 Silberstücke, die Summe, die er dem Volk Israel wert war, und kaufen damit einem Acker, den Acker des Töpfers, so wie es der Herr befahl.
Nun stand Jesus vor Pilatus, dem römischen Statthalter. Bist du der König der Juden? Fragte dieser ihn. Jesus antwortete: Ja, es ist, wie du sagst. Doch als die obersten Priester und die Ältesten ihre Anklage vorbrachten, schwieg Jesus. Hörst du nicht die Anschuldigungen gegen dich? Fragte Pilatus. Doch sehr zum Erstaunen des Statthalters sagte Jesus nichts. Es war Brauch, dass der Statthalter jedes Jahr anlässlich des Passafestes einen Gefangenen freiließ, den das Volk bestimmen durfte. In diesem Jahr saß ein berüchtigter Verbrecher namens Barabbas im Gefängnis. Als die Menge sich an diesem Morgen vor dem Haus von Pilatus versammelt hatte, fragte er sie: Welchen soll ich für euch freilassen? Barabbas oder Jesus, den man den Christus nennt? Denn er wusste sehr wohl, dass sie Jesus nur aus Neid verhaftet hatten. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, schickte ihm seine Frau eine Nachricht. Lass diesen unschuldigen Mann in Ruhe. Ich hatte letzte Nacht seinetwegen einen schrecklichen Traum. In der Zwischenzeit hatten die obersten Priester und die Ältesten das Volk aufgehetzt. Es sollte die Freilassung von Barabbas und die Hinrichtung von Jesus fordern. Als der Statthalter noch einmal fragte, wen von diesen beiden soll ich freilassen, rief die Menge: Barabbas. Aber wenn ich Barabbas freilasse, fragte Pilatus, was soll ich dann mit Jesus machen, der Christus genannt wird? Und alle schrien:
Kreuzige ihn.
Warum? Wollte Pilatus wissen. Was hat er denn verbrochen? Aber die Menge schrie noch lauter:
Kreuzige ihn!
Pilatus sah, dass er so nicht weiterkam und dass sich ein Tumult anbahnte. Da ließ er sich eine Schüssel mit Wasser bringen und wusch sich vor den Augen der Menge die Hände mit den Worten: Ich bin unschuldig am Blut dieses Mannes. Die Verantwortung liegt bei euch. Und die Menge schrie zurück:
Wir übernehmen die Verantwortung für seinen Tod, wir und unsere Kinder.
Also ließ Pilatus Barabbas frei, Jesus aber ließ er auspeitschen und lieferte ihn dann den römischen Soldaten aus, die ihn kreuzigen sollten. Einige der Soldaten des Statthalters brachten Jesus in das Prätorium und riefen alle anderen Soldaten zusammen. Sie zogen ihn aus und legten ihm ein purpurrotes Gewand an. Dann machten sie eine Krone aus langen, spitzen Dornen, setzten sie ihm auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Darauf knieten sie vor ihm nieder, verhöhnten ihn und gröhlten:
Sei gegrüßt, König der Juden!
Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf. Nachdem sie ihn verspottet hatten, nahmen sie ihm das Gewand ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an, Dann führten sie ihn zur Kreuzigungsstätte.
Auf dem Weg begegnete ihnen ein Mann namens Simon, der aus Kyrene stammte. Den zwangen sie, das Kreuz für Jesus zu tragen. Dann zogen sie hinaus zu einem Ort namens Golgatha, das heißt Schädelstätte. Die Soldaten gaben ihm Wein, der mit bitterer Galle gemischt war. Doch als er ihn schmeckte, weigerte er sich, ihn zu trinken. Nachdem sie ihn ans Kreuz genagelt hatten, würfelten die Soldaten um seine Kleider. Dann setzten sie sich um das Kreuz und hielten Wache. Über seinem Kopf wurde eine Tafel angebracht, auf der stand, was ihm vorgeworfen wurde. Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Dies ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer auf jeder Seite von ihm. Die Leute, die vorübergingen, beschimpften und verhöhnten ihn. So, du kannst also den Tempel zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen? Nun, wenn du der Sohn Gottes bist, dann rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Die obersten Priester, Schriftgelehrten und Älteste verspotteten Jesus ebenfalls. Andern hat er geholfen, höhnten sie. Aber sich selbst kann er nicht helfen, wenn er wirklich der König Israels ist. Dann soll er doch vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut. Nun soll Gott zeigen, dass er zu ihm steht, indem er ihn verschont. Er hat ja behauptet, ich bin der Sohn Gottes. Und auch die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt waren, verhöhnten ihn. Um die Mittagszeit wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel, bis 3 Uhr. Gegen 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Vorübergehenden hatten ihn falsch verstanden und dachten, er riefe nach dem Propheten Elia. Einer lief und tauchte einen Schwamm in Weinessig und hielt ihn auf einem Stab hoch, damit er trinken konnte. Aber die anderen sagten, ah, lass ihn in Ruhe, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Da schrie Jesus noch einmal auf und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in 2 Teile. Die Erde bebte, Felsen zerbarsten, Gräber öffneten sich und die Leiber vieler gottesfürchtiger Männer und Frauen, die schon längst verstorben waren, wurden von den Toten auferweckt. Nachdem Jesus auferstanden war, verließen sie ihre Gräber, gingen in die heilige Stadt Jerusalem und erschienen dort vielen Menschen. Den römischen Offizier und die anderen Soldaten, die ihn gekreuzigt hatten, überkam Todesangst bei dem Erdbeben und den anderen Ereignissen. Sie sagten, es stimmt, das war wirklich der Sohn Gottes. Viele Frauen, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, um für ihn zu sorgen, sahen aus einiger Entfernung zu. Unter ihnen war auch Maria Magdalena, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, und die Frau des Zebedäus, die Mutter von Jakobus und Johannes. Als es Abend wurde, ging Josef, ein reicher Mann aus Arimathäa, ebenfalls ein Anhänger von Jesus, zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam von Jesus. Pilatus erließ Befehl, Jesus vom Kreuz abzunehmen. Josef nahm den Leichnam und wickelte ihn in ein langes Leinentuch. Dann legte er ihn in sein eigenes, neues Grab, das in den Felsen gehauen worden war. Schließlich rollte er einen großen Stein vor den Eingang und ging. Maria Magdalena und die andere Maria aber blieben in der Nähe sitzen und beobachteten alles. Am nächsten Tag, dem ersten Tag des Passafestes, gingen die obersten Priester und Pharisäer zu Pilatus. Sie sagten zu ihm, Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer, als er noch lebte, einmal gesagt hat, nach 3 Tagen werde ich von den Toten auferweckt. Wir möchten dich deshalb bitten, das Grab bis zum 3. Tag versiegeln zu lassen. Das wird seine Jünger daran hindern, zurückzugehen und seinen Leichnam zu stehlen, um dann allen zu sagen, er sei wieder lebendig. Denn wenn das geschieht, wird der Betrug noch schlimmer sein als vorher. Pilatus erwiderte, nehmt Wachen mit und sichert das Grab, so gut ihr könnt. Also versiegelten sie das Grab und stellten Wachen auf, die es schützen sollten.
Ja, wir möchten den Gottesdienst abschließen mit dem Vers aus 1. Petrus. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Früher seid ihr umhergeirrt wie verlorene Schafe, aber nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen. Ich bete mit uns. Ja, Jesus Christus, du bist der Hirt, der gute Hirt, der Beschützer von unserer Seele. Und wie gut ist es einfach, ja, dass wir dürfen in Zeiten, die schwer sind, in Zeiten, die uns vielleicht auch vieles beschäftigen, in Zeiten von Krankheit oder Not, dass wir einfach dürfen uns zu dir flüchten, dass wir dürfen in deine Gegenwart kommen und dass du unsere Herzen bewahrst in jedem Moment. Danke, Jesus, für das, was du tun hast am Kreuz, für die Grundlage, die du geschaffen hast. Und danke, dass wir dürfen heute an dem festheben und dass wir dürfen an deiner Hand vorwärts gehen auf dem Weg, wo du für uns bereit bist. Ich bitte dich um deinen Segen für den Karfreitag, für das Osterwochenende. Ich bitte dich, dass du uns mit uns gehst, Herr. Dass du unsere Zeit, die wir haben, unsere freie Zeit segnest und dass du unsere Herzen bewegst. Amen.